ARD Sounds.
Achtung Leute, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. In dieser Folge geht es um körperliche und psychische Gewalt.
Aber ich würde immer sagen, wenn Angst im Spiel ist, dann ist es ein ganz klares Zeichen, dass es Gewalt ist. Weil wenn du einen Streit mit deiner Partnerin hast und der Streit kann auch, du kannst dich auch mal anschreien und wirklich auch gesunde Beziehungen haben, Konflikte und Streit, aber du wirst dabei keine Angst haben.
Das sagt Tia und wir reden heute über ein Thema, über das oft nicht gesprochen wird. Gewalt in lesbischen Beziehungen. Ich dachte ja immer, eine Beziehung mit einer Frau, das muss doch einfach der absolute Traum sein. Man ist irgendwie endlich auf einer Augenhöhe, man begegnet sich mit mehr Empathie, das kann doch nicht schiefgehen.
Guck mal, ich check das voll, aber so ein Machtgefälle ist natürlich nicht irgendwie einem bestimmten Geschlecht zugeordnet. Das kann auch in lesbischen Beziehungen passieren, zwischen Zusammenzug und zwei Katzen haben, kann auch Gewalt herrschen.
Und weil wir so selten darüber sprechen, tun wir es jetzt als kleiner Vorabhinweis sozusagen. Wenn es expliziert wird, dann sagen wir nochmal Bescheid. Und ihr könnt ein paar Minuten skippen, falls ihr das nicht hören mögt.
Willkommen im Club, der queere Podcast von Puls. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Hallo Clubis, ich bin wie immer Sophia.
Ja hallo und ich bin der Dimi und willkommen zurück zur bunten Docks der Pandora. Willkommen zurück im Club und heute sprechen wir über ein Thema, was nicht so leicht ist und zwar Gewalt in lesbischen Beziehungen. Und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben eine super Gästin bei uns im Studio sitzen und zwar Tia Morgan. Hallo!
Hi!
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr.
Ja Tia, erstmal schön, dass du da bist und Leute, ihr macht jetzt sofort dieses Video an. Wir sind nicht umsonst ein Videopodcast, sondern wir haben das Video unter anderem, damit ihr seht, wie sehr wir slayen. Und hier slayt von oben bis unten. Zeig bitte einmal die Nägel zur Kamera. Das Outfit ist ein Slay, die Gemstones. Also ich kann nicht mehr. Du gönnst hier komplett. Ihr hört hier heute nicht nur bei uns, sondern könnt sie auch in ARD Sounds hören. Sie hat nämlich ein ganzes Hörspiel zu dem Thema gemacht, was wir heute besprechen. Nyxe heißt das.
Vielleicht kennen das ein paar von euch ja sogar schon. Wir verlinken es aber natürlich in den Shownotes. Vielleicht habt ihr sie aber auch schon mal auf Insta oder auf TikTok gesehen. Da beschreibst du dich als Queer Femme with a Sharp Mind. Auf Insta redest du über verschiedene queere Themen, würde ich sagen. Und du bist auch Journalistin und wie wir gerade gehört haben, auch Autorin. Du hast unter anderem aber auch Psychologie studiert. Und ich würde sagen, das ist alles Wissen, das wir heute auf jeden Fall brauchen können. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Of course, of course.
Aber erzähl uns doch mal ein bisschen mehr von deinem Hörspiel. Was ist da so der Plot?
Ja, also der Plot in Nyxe ist, dass Yara ist die Hauptfigur, die ist so Ende 20, würde ich mal sagen. Und sie hat auch einen Podcast, so ein bisschen wie ihr. Und in ihrem Podcast spricht sie über Beziehungen, über Liebe, Sexualität, Queerness. Sie ist selber eine lesbische Frau. Und sie ist echt so eigentlich mitten im Leben, hat ihren besten Freund und genau. Und dann verliebt sie sich in eine Frau, Tonja. Und mit der hatte sie auch schon mal so einen Summer-Crush und das ist nicht so gut geendet. Und dann finden die beiden wieder so zusammen und es beginnt so eine sehr intensive Liebesgeschichte, die einfach so sehr schnell so einen krassen Zug entwickelt. Und eigentlich beschäftigt sie sich selber für ihren Podcast gerade mit dem Thema Gewalt in queeren lesbischen Beziehungen. Und parallel dazu kommt sie aber auch selber in so eine Dynamik, wo sie irgendwann relativ spät realisiert, sie kommt da nicht mehr richtig raus und ist selber in so einer Gewaltdynamik gefangen.
Mhm. Also ihre eigene Recherche wird quasi ihre eigene Realität am Ende.
Genau, ja, total.
Und du hast ja auch Recherche betrieben für dieses Hörspiel, also ja. Du hast mit vielen Betroffenen gesprochen. Warum hast du dich so tief mit diesem Thema beschäftigt?
Ich würde sagen, es ging so ein bisschen los bei meinem ersten Hörspiel. Das hieß Desire, das war eine Hörspielserie vor 3 Jahren und da ging es um die Lebensrealität von queeren SexarbeiterInnen. Und damals habe ich ziemlich viele Interviews geführt, also über 30 sehr lange intensive Interviews. Und es ging wirklich um alle möglichen Themen zur Lebensrealität und halt auch viel um so Beziehungsfragen. Und da kam immer wieder eben auch so gewaltvolle Dynamiken zur Sprache. Und das war eigentlich zum ersten Mal für mich, dass ich so bewusst wahrgenommen habe, ah krass, so in der queeren Community gibt es echt halt Dynamiken, die auch sehr gewaltvoll sind. Dann habe ich mich so mehr damit beschäftigt, habe auch ein unglaublich tolles Buch gelesen, In the Dream House von Carmen Maria Machado. Das ist eins der wenigen Bücher, das sich mit dem Thema auch beschäftigt. Und habe dann eigentlich auch ähnlich wie Yara durch die Recherche auch gemerkt, dass ich sowohl in meinem Umfeld bei Freundinnen solche Dynamiken schon gesehen habe, aber auch in meinem eigenen Leben schon so Erfahrungen gemacht habe und auch in einer Beziehung war, die ich rückblickend auf jeden Fall auch als gewaltvoll einordne. Aber damals halt auch noch überhaupt nicht die Sprache dafür hatte oder gar nicht die Fähigkeit hatte, das dementsprechend einzuordnen. Mhm. Und dann habe ich halt so mehr recherchiert und gesucht und halt gemerkt, es gibt halt kaum was zu diesem Thema. Und auch in meinem Freundinnenkreis, der sehr queer ist, wird irgendwie kaum darüber gesprochen. Und genau, dann hatte ich so den Wunsch, selber was dazu zu machen.
Was glaubst du, warum ist es so? Warum wird so wenig darüber gesprochen?
Also ich glaube, gerade in lesbischen Beziehungen widerspricht es halt total so Vorstellungen, die wir haben. Also so wie du auch ja schon gesagt hast, man hört auch total auf diesen Satz so, oh, ich wünschte, ich wäre lesbisch, dann hätte ich so keine Probleme mehr. Mhm. Weil Frauen halt irgendwie als friedlich gelten, als sozial, als fürsorglich, als irgendwie vielleicht emotional intelligenter und so weiter und so fort. Und generell so Frauen als Täterinnen ist einfach ein super unsichtbares und tabuisiertes Thema. Und ich glaube, das ist ein großer Grund. Und dann sicherlich auch, dass man als queere Person ja sowieso total viel Stigma erfährt und viel Ausgrenzung. Und dann auch so ein Bedürfnis ist, sich so ein bisschen zu schützen. Man will nicht, wenn die Familie sowieso schon negativ auf das Coming-out reagiert hat, dann auch noch sagen, naja, und jetzt ist meine Partnerin auch noch irgendwie gewalttätig. Oder, also ich glaube, da gibt es ein ganz großes Bedürfnis auch, diese Idealisierung aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja.
Ja, das verstehe ich auch. Ich meine, auf uns wird ja oft so ein Finger gezeigt.
Ja.
Aber du hast jetzt ja voll viel Recherche betrieben.
Ja.
Und ich bin so ein Mensch, ich brauche Zahlen. das hilft immer, dass ich das Ganze irgendwie ein bisschen so sehe.
Ja.
Hast du irgendeine Statistik finden können? Wie oft findet jetzt Gewalt in lesbischen Beziehungsformen statt?
Also es ist tatsächlich extrem schwer, auch wenn ich dein Bedürfnis sehr verstehen kann, aber es gibt kaum Zahlen, vor allem für den deutschsprachigen Raum.
Keine Sorge, also so viel nicht sind diesen Satz gewohnt. Immer wenn wir Recherche machen, gibt es die Zahlen.
Wird einfach leider immer noch, also es ist einfach super traurig, dass es halt immer noch, es wird halt nicht spezifisch erhoben. Es gibt aber schon auf jeden Fall einige Studien, die darauf hinweisen, dass es in zum Beispiel lesbischen und bisexuellen Beziehungen oder generell in queeren Beziehungen genauso oft oder sogar häufiger zu häuslicher Gewalt kommt. Es gibt eine große Studie aus den USA, auf die sich oft berufen wird, wo auch rauskam, dass in bisexuellen und lesbischen Beziehungen sehr viel mehr häusliche Gewalt stattfindet. Und da muss man aber nochmal sagen, die befragten Personen wurden nur gefragt, wie viel Gewalt sie erlebt haben, aber sie wurden nicht gefragt, durch wen. Mhm. Und sehr viele bisexuelle und lesbische Frauen hatten auch Beziehungen mit Männern. Wir wissen jetzt also nicht, fand die Gewalt mit Männern statt oder mit Frauen. Mhm. Und also da gibt es einfach noch super viele Lücken. Aber wenn man mit Expertinnen spricht, mit betroffenen Stellen, mit Beratungsstellen und sich halt die wenigen Studien ansieht, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass es ähnliche Zahlen sind.
Ja, ja. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft diese Lücken, Wissenslücken füllen können, einfach damit wir einen größeren Spotlight darauf lenken.
Total,
ne?
Das ist super wichtig und auch sich das Spezifische anschauen zu können.
Ja, weil so Gewalt in Beziehung, ich weiß nicht warum, ich denke direkt so, okay, der Mann macht's.
Ja, ja.
Der Mann ist der Täter.
Ja.
Plot-Twist, bis ich irgendwann erfahren habe, so in meinem engeren Umkreis, ist es nicht nur der Mann.
Ja.
Aber warum ist es so? Also warum sprechen wir einfach nicht über Gewalt in lesbischen Beziehungen?
Ja, ich glaube, generell bei dem Thema Gewalt ist ja super viel Scham bei den Betroffenen. Mhm. Täter sprechen dann in seltensten Fällen offen darüber, dass sie Täter sind, aber bei den Betroffenen ist super viel Scham. Und ich glaube auch diese fehlende Sprache macht es auch total schwierig. Oder dass wir total, wie du gerade gesagt hast, so Vorstellungen haben von, es ist nur Gewalt, wenn es körperliche Gewalt ist. Aber ganz oft ist die Gewalt auch psychisch.
Was ihr tun könnt, wenn ihr von Gewalt betroffen seid, dazu kommen wir auf jeden Fall später noch, würde ich sagen. Jetzt aber erstmal, was gibt es überhaupt für Typen von Gewalt? Da gibt es nämlich verschiedene Formen und wir haben dazu ein paar Beispiele rausgesucht. Tia ordnet uns die Situation ein und Dimi schildert die erste, würde ich sagen.
Okay, also Situation 1. Mhm. Ich will gehen und eine Partnerperson hält so mein Armgelenk und lässt mich nicht den Raum verlassen und drückt auch so fest zu.
Auf jeden Fall körperliche Gewalt. Ja, also wenn du nicht gehen kannst, obwohl du gehen willst, das ist auf jeden Fall absolute Grenzüberschreitung und würde ich auch als körperliche Gewalt bezeichnen.
Was, wenn mein Partner so, ne, der kommt so ran und so und ich schlag so die Hand weg, ich so, nee, ich will heute nicht küssen oder so und der drückt mir aber so einen Schmatzer zu und geht so an meinem Schritt mit der Hand, obwohl ich eigentlich keinen Bock hab.
Das würde ich als sexualisierte Gewalt bezeichnen, auf jeden Fall auch. Und auch eben, wenn das so spielerisch ist, aber wenn du Nein sagst und dein Nein wird einfach übergangen, auch in einer Beziehung ist das nicht okay. Und ich glaube, das ist auch was halt viele von uns auch so verinnerlicht haben, weil wir auch so erzogen werden, so, dass wir, keine Ahnung, wenn irgendein Onkel kommt und dir einen Kuss geben will, dass dann halt, und du willst es nicht, dass dir dann eher gesagt wird, ach komm, der Onkel wird sonst traurig oder so. Ne? Wir wachsen so auf, dass wir ständig irgendwie über unsere eigenen Grenzen gehen. Mhm. Aber es ist nicht okay und in einer Beziehung heißt es nicht, dass dein Partner oder deine Partnerin dich immer konstant irgendwie küssen oder anfassen kann.
Toll. Ey, und dieser Onkel, der soll mal ganz schnell in die Ecke.
Ganz schnell.
In die stille Ecke. Okay, nächstes Beispiel. Ja. Ich habe so 50 Euro bekommen und ich will damit eine Hose kaufen, aber mein Partner ist so, so nimmt das Geld und ist so, nee, wir kaufen jetzt das und das.
Mhm.
Oder kontrolliert mein Konto.
Ja, ist auch richtig krass. Also das, genau, das nennt man halt finanzielle Gewalt und das ist tatsächlich auch ja, eine eigene Gewaltform, die wirklich dazu führen kann, dass es auch super schwer wird, sich aus der Beziehung zu lösen. Weil wenn du irgendwann zum Beispiel kein eigenes Konto mehr hast oder keinen Zugriff mehr auf dein Geld hast, weil deine Partnerin alles kontrolliert, dann ist natürlich die Frage, wenn du dich jetzt trennst, was machst du dann? Wovon lebst du dann so, ne?
Ja klar, das hält dann irgendwie das fest, ne? Also ist eigentlich wie so ein Schloss.
Mhm. Ja.
Okay, was, wenn ich mit meinem Partner in so einer kleinen Diskussion gerate, aber ich habe das Gefühl, ich werde die ganze Zeit nicht verstanden. Und das, was ich eben gesagt habe, das dreht er mir irgendwie gerade so um. So, und ich versuche ihn dann zu erklären, nein, ich habe es gar nicht so gesagt, aber der beruht darauf.
Ja, voll. Ja, das ist eine Form von psychischer Gewalt und eben auch das Gaslighting, so eine manipulative Strategie, die einfach dazu führt, dass man irgendwann, wenn man auch länger in so Beziehungen ist, so total die Fähigkeit verliert, seiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen und sich ständig in Frage stellt und ständig das Gefühl hat, auch irgendwie so verrückt zu werden, weil man nimmt was wahr und man ist sich eigentlich total sicher und dann spricht man mit der anderen Person und plötzlich erscheint alles komplett anders. Und wenn dir das irgendwie, also natürlich, es gibt in jedem Gespräch gibt es mal ein Missverständnis und so, ne? Aber wenn dir das ständig passiert, dass du bewusst missverstanden wirst und dir die Dinge im Mund umgedreht werden, dann kann das wirklich dazu führen, dass man halt auch total an sich selber zweifelt und irgendwie das Gefühl hat, man wird langsam verrückt.
Gugu Gaga, ja. Klubis, ich will doch an der Stelle sagen, diese ganzen Sachen, die kommen nicht auf einmal, die kommen langsam auf und die kommen auch nicht hintereinander auf. Also natürlich wird eure Partnerperson euch auch schöne Momente geben.
Auf jeden Fall.
Liebe. Und dann kommt wieder so ein Mindfuck-Moment und ihr denkt euch, aber die Person, die mich so sehr liebt, die gestern noch zu mir diese ganzen schönen Wörter gesagt hat, die kann doch jetzt nicht so umschwenken.
Ja, ja.
Aber genau darum geht's. Ja, die manipulieren euch auf einer bestimmten Art und Weise, dass sie immer noch dran bleibt.
Ja, genau, voll. Und es kann halt auch dazu führen, dass wenn man danach in einer gesunden Beziehung ist, die halt eher so verläuft, dass du das Gefühl hast, oh, irgendwie
da
liebt die Person mich eigentlich, da fehlt was, da fehlt das Spice.
Genau. So. Ja, genau. Ja. Hey, warum wird mein Konto nicht kontrolliert?
Ja.
Ich hatte das ehrlich gesagt auch schon so doll. Also ich hatte auch schon schreckliche Beziehungen und das hat wirklich was danach mit mir gemacht.
Ja,
dass
total.
Man so eine normale Beziehung so doll in Frage stellt, wenn man sich denkt, warum fühlt sich das denn jetzt nicht so an?
Ja.
Warum ist es nicht so intensiv?
Genau, die Intensität fehlt, aber die Intensität ist nicht das, was langfristig in der Beziehung gut tut. Ja.
Voll. Klubis, jetzt haben wir hier fiktive Beispiele genannt, aber ihr habt uns auch Sprachnotizen geschickt und ich würde sagen, in einen Anfangsteil einer Sprachnotiz hören wir jetzt mal rein.
Dabei wurde mein Handy und mein Alltag kontrolliert und wenn da irgendwas nicht gepasst hat, folgten eben Drohungen, dass sie sich selbst was antut oder mir schadet.
Ja, den Rest der Sprachnotiz hören wir gleich noch, aber ich finde schon allein dieser kurze Schnipsel zeigt, dass emotionale Gewalt auf jeden Fall stattgefunden haben muss.
Auf jeden Fall. Und auch diese Drohung, dass die Partnerin sich was antut, das ist auf jeden Fall auch häufig, also es beschreiben ganz, ganz viele, dass sie das erleben. Und das ist natürlich total krass. Wie verhältst du dich dann? Also weil du liebst diese Person, du willst nicht, dass sie sich was antut. Und es ist halt eine extreme Manipulation, wo es total schwer ist, da rauszukommen alleine.
Voll. Also gerade dieses Androhen von Gewalt gegenüber sich selber ist ja so ein maximaler Hebel, wo es so schwer ist rauszukommen, weil es so ein emotionaler Schwitzkasten ist,
total,
in dem man da genommen wird.
Total.
Ich finde auch, du hast gerade eben gesagt so, also es gibt ja auch, also als du über Gaslighting gesprochen hast, hast du gesagt, ja, es gibt natürlich Missverständnisse in der Beziehung und ein Streit kann natürlich irgendwie, keine Ahnung, auf einem gesunden Level eskalieren, sag ich mal. Aber wo würdest du sagen, verläuft denn da die Grenze zwischen normal in Anführungszeichen und gewaltvoll?
Also es ist tatsächlich auch echt eine schwierige Frage, wo es gibt keine eindeutige Definition. Aber ich würde immer sagen, wenn Angst im Spiel ist, dann ist es ein ganz klares Zeichen, dass es Gewalt ist. Weil wenn du einen Streit mit deiner Partnerin hast und der Streit kann auch, du kannst dich auch mal anschreien und wirklich auch gesunde Beziehungen haben, Konflikte und Streit. Aber du wirst dabei keine Angst haben. Aber wenn du Angst hast und immer wieder Angst hast, dann ist das ein richtig dolles Zeichen. Und das zweite dolle Zeichen ist, wenn du anfängst, deinen Freundinnen Dinge nicht mehr zu erzählen, Dinge auszulassen, Dinge wegzulassen, Dinge ein bisschen zu verdrehen, weil du genau weißt, wenn du das jetzt sagen würdest, die fänden das richtig krass. Und die würden dir wahrscheinlich sagen, du musst dich trennen, das ist nicht okay, weil man weiß es irgendwie auch selber. Ja. Ne? Und deswegen, wenn man merkt, man erzählt irgendwie Freundinnen nichts mehr, denen man sonst eigentlich immer alles erzählt hat und man isoliert sich dadurch auch immer mehr, das ist auch ein Riesenzeichen dafür, dass es nicht einfach nur ein normaler Beziehungskonflikt ist.
Was gibt es denn noch so für Warnsignale, die man irgendwie wahrnehmen kann?
Also auf jeden Fall dieser Isolationsaspekt, was ganz häufig stattfindet, ist, dass zum Beispiel die Partnerin die Freundinnen schlecht macht oder Familienangehörige schlecht macht. So versucht dich irgendwie zu isolieren und du merkst so, eigentlich hatte ich voll das gute soziale Umfeld, aber jetzt will ich nicht mal mehr meinen Geburtstag feiern und habe irgendwie negative Gefühle meinen Freunden gegenüber, weil das ja auch wirklich dann sein kann, ne, wenn du konstant irgendwie hörst, wie doof die sind, dass du die irgendwann auch selber doof findest.
Du glaubst
das,
ja.
Genau. Und das ist auf jeden Fall ein sehr großes Zeichen. Auch wenn du merkst, Dinge, die dir eigentlich immer Spaß gemacht haben, machen dir plötzlich keinen Spaß mehr. Deine Hobbys machen dir keinen Spaß mehr. Du hast irgendwie Schwierigkeiten, dich auf der Arbeit zu konzentrieren oder in der Schule irgendwie zu konzentrieren, weil du die ganze Zeit nur über deine Beziehung nachdenkst oder die ganze Zeit am Handy sein musst, weil wenn du dich mal 5 Minuten nicht meldest, weißt du, du hast sofort wieder einen Konflikt zu Hause irgendwie. Mhm. Das ist auch auf jeden Fall so ein Zeichen. Also wenn du einfach das Gefühl hast, du kannst dein Leben gar nicht mehr irgendwie normal leben, weil du immer nur über diese Beziehung nachdenkst und das einfach dein ganzes Denken einnimmt.
Mhm. Gibt es denn Gewalt, die nur in queeren Beziehungen existiert?
Ja, gibt es auf jeden Fall auch. Also zum Beispiel so eine Form von Drohung, wenn jetzt eine Person zum Beispiel noch nicht geoutet ist bei der Familie oder irgendwie.
Oh, das habe ich auch schon manchmal gehört.
Genau.
Das ist krass.
Wenn du das und das nicht machst, dann oute ich dich bei deiner Familie.
Ja.
So eine Androhung, das ist halt richtig, richtig krass. Weil Leute haben gute Gründe, warum sie nicht geoutet sind. Also niemand outet sich einfach so nicht, sondern da steckt schon was dahinter. Und wenn dann so die Person, der du am meisten vertraust, das ist schon richtig krass. Und ja, aber dann auch so Stereotype, zum Beispiel bisexuellen Menschen gegenüber, wird ja auch total oft irgendwie so vorgeworfen, dass sie untreu seien, weil sie sich nicht festlegen können oder weil sie immer alles auf einmal wollen oder super promiskuitiv sind. Das ist auch eine Form der Gewalt, wenn du in deiner eigenen Beziehung die ganze Zeit solche Vorwürfe bekommst und irgendwie einfach kontrolliert wirst, einfach nur, weil du bisexuell bist.
Ja, und du einfach offensichtlich nicht verstanden wirst.
Ja, genau, total.
Ja, wild. Also da merkt man, selbst innerhalb der eigenen queeren Beziehungsform haben wir Struggles. Ja. Und wir bekommen jetzt zusätzlich noch Struggles von außen. Also
ihr wisst ja gar nicht, Leute. Ich, die Bisexuelle hier, ich lebe ja gefühlt im Zölibat.
Schatz, Sophia, die Boom Boom, da wird durchgebankt von Neukölln zu Charlottenburg. Also manchmal finde ich sie gar nicht wieder. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir manchmal ja auch von außen obviously als Queers ja, Gewalt erleben, und zwar Queerfeindlichkeit ist auch eine Form von Gewalt. Und dann gibt es natürlich auch Queerfeindlichkeit, die innerhalb unserer Community passiert. Wir haben tatsächlich eine ganze Folge dazu gemacht. Das ist die Folge Nummer 113. Verlinken wir euch in den Shownotes und könnt ihr gerne nach dieser Folge anhören. Tia, wie kann denn so Queerfeindlichkeit innerhalb unserer eigenen Community so aussehen?
Also einerseits so die Bifeindlichkeit, die wir gerade besprochen haben, ist ein Riesenthema. Dann auch so Vorstellungen von Genderrollen oder irgendwelche Annahmen, die damit einhergehen. Also zum Beispiel, ich selber definiere mich als lesbisch, bin aber mit einer Mask-Presenting-Person zusammen. Und bei mir wird super oft dann kommentiert, ja, du kannst dann ja gar nicht lesbisch sein.
Dürfen die Leute wissen, dass du eine Bezi bist oder nicht?
Ja.
Okay. So, ich gönne dir das, ne? Also anders als andere gönne ich dir, dass du eine Bezi bist.
Dankeschön.
Ich bin zwar Single Pringle und deswegen bin ich manchmal noch hier bei ersten Dates unterwegs.
Love it.
Und ich stelle mir jetzt die Frage, kann ich irgendwie beim ersten Date checken, ob mir so gegenüber eine gewalttätige Person sitzt? Gibt es da irgendwelche Anzeichen?
Nein, kannst du nicht checken. Also ich würde sagen, also natürlich, es mag Fälle geben, wo eine Person beim ersten Date schon so viele Red Flags von sich gibt, dass du denkst, nein, danke. Aber ich würde sagen, in den allermeisten Fällen entwickelt sich das langsam, sonst würden die Personen ja auch gar nicht in diesen Beziehungen landen. Ne? Mhm. Ja, das ist am Anfang ist es vielleicht so, dass die Person so ein bisschen eifersüchtig ist, aber man findet es vielleicht auch ganz süß, weil das heißt ja, dass sie sich für mich interessiert und dass ich ihr nicht egal bin. Und Genau, und sie will vielleicht sehr viel mit mir machen, aber auch das finde ich vielleicht am Anfang noch schön. Und dann wird es halt so langsam, langsam immer mehr. Und
dann will er, dass wir den Standort teilen.
Genau, plötzlich wird der Standort geteilt, plötzlich müsst ihr jeden Tag was machen. Plötzlich ist sie auch eifersüchtig auf deine beste Freundin, mit der du irgendwie seit der Grundschule befreundet bist. So. Und dann weitet sich das halt immer mehr aus. Mhm. Und so, ja, so ist es in den meisten Fällen, würde ich mal sagen. Und natürlich gibt es vielleicht so manche Sachen, wo man auch beim ersten Date schon irgendwie hellhörig werden kann. Aber man kann einer Person auf jeden Fall nicht ansehen, dass sie gewaltvoll wird.
Ja, ja. Meistens präsentieren sich ja gerade diese Leute am Anfang wie die beste Person ever. Okay, zurück kurz zu dieser Dating-Situation. Ja. Du meinst, so Leute, die zeigen das natürlich nicht beim ersten Date, aber so nach und nach kommen dann so diese ganzen toxischen Züge auf.
Ja.
Aber daraufhin folgen ja oft Entschuldigungen, ne?
Ja, total.
Also das geht ja, glaube ich, so Richtung Lovebombing. Was kann es zum Beispiel sein?
Voll. Also Lovebombing kann einerseits sein, dass man immer Geschenke bekommt oder man streitet sich und dann kommt die Person mit Blumen oder mit irgendeinem Geschenk oder bekocht dich. Das kann aber auch sein, dass man unglaublich viele Komplimente bekommt. Also ich muss auch sagen, so in meiner eigenen Erfahrung, ich habe mich noch nie so geliebt und so schön und so begehrt gefühlt wie in dieser Beziehung. Ich dachte so, wow. So.
Ja.
Weil wenn es eben gut war, dann war es halt richtig gut.
Ja.
Und dann wurde ich überschwemmt mit Komplimenten und so richtig überhöht. Und dann ist aber auch die Fallhöhe richtig groß. Weil wenn du so krass überhöht wirst, dann du willst es ja nicht verlieren. Du willst da oben bleiben, du willst nicht darunter. Und dann im nächsten Moment wieder so krass abgewertet zu werden und dich zu fühlen wie die schlimmste Person auf Erden, das ist halt super schlimm. Und das ist auch das eben, was dann zu dieser Sucht führt, weil man wieder hoch will. Genau, also Lovebombing ist jetzt nicht nur, ich kaufe dir irgendwie Blumen oder Pralinen oder keine Ahnung was, sondern auch Komplimente und ja.
Ja, es hört sich schon an wie so eine Sucht. Also eigentlich wie so ein Glücksspiel, weil du halt den Hebel nicht in der Hand hast.
Ja, genau.
Die andere Person entscheidet komplett, ob du gerade high oder low bist.
Ja.
Aber irgendwann muss man noch in diesem ganzen Prozess checken, irgendwie, das passt gerade nicht,
ja,
oder?
Voll, total. Und ich glaube, trotzdem ist halt die Hoffnung, dass es besser wird, das, was dich so hält. Weil du denkst, ich liebe dich doch, wir können das Problem lösen. Und man dann so total in dieser Zukunft lebt, nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern in der Zukunft.
Also basically date nicht fürs Potenzial, sondern date für die Realität, in der du gerade lebst.
Ganz genau, ja.
So.
On point. Können wir eine Postkarte machen?
Ich mache ein Neonschild drauf.
Insta-Sharepie.
Bitte.
Morgen.
Ich hatte letztens auch so eine Situation, es war so ein Flirt und der hat sich über eine Weile gezogen und sie war auch mein Type und es war auch anfangs irgendwie so gegenseitig und irgendwann ist es so ein bisschen gekippt. Ich habe Abstand genommen und dann habe ich gemerkt, okay, sie überschreitet meine Grenzen halt auf so einer körperlichen Ebene. Und das ist auch eine Sache, da hat es ein bisschen gedauert, bis sie es so wirklich konkret benennen konnte als Grenzüberschreitung. Und es hat auch wirklich meine Friends gebraucht, die gesagt haben, Sophia, wäre das ein Mann gewesen, hättest du gesagt, das war absolut schrecklich und beschissen von dir.
Ja.
Und bei ihr konnte ich es nicht so formulieren.
Ja, voll. Voll gut, dass du diese Friends hattest, die das mit dir irgendwie einordnen konnten. Und aber auch, dass du es erzählt hast so, ne? Und halt nicht für dich behalten hast. Deswegen ist es halt so krass wichtig, eben seinen Freundinnen auch von diesen Momenten zu erzählen, wo man halt so ein ungutes Gefühl hat wo man vielleicht denkt so, ich bin mega verwirrt. Kannst du mir mal irgendwie helfen, diese Situation zu verstehen? So.
Mhm.
Ja.
Du hast gesagt, du hast auch schon solche Erfahrungen gemacht.
Also bei mir war das eine längere Beziehung tatsächlich. Und was ich zum Beispiel rückblickend bei mir total feststelle, ist, dass ich in dieser Phase, in der ich in diese Beziehung kam, es war nicht meine erste Beziehung nach dem Coming-out, aber ich war dann noch so sehr frisch geoutet.
Mhm.
Und ich hatte noch so gar keine Confidence als queere Frau. Und ich war super unsicher. Und ich glaube auch, weil ich so sehr Femme bin, hatte ich ganz viele auch so Unsicherheiten von, werde ich überhaupt gesehen als queer? Wird mich überhaupt jemand lieben, so wie ich bin? Weil ich irgendwie so Vorstellungen hatte von, keine Ahnung, Lesben stehen nur auf kurzhaarige Personen. Oder ich hatte so ganz viele, ich hatte so kein queeres Umfeld, auch so lange in meinen 20ern noch.
Mhm.
Und ich hatte da super viele Unsicherheiten. Und ich glaube, das hat mich halt total anfällig gemacht, dass da dann plötzlich eine Person war, die mich so krass mit Liebe überschüttet hat.
Mhm.
Weil ich das mich so krass danach gesehnt habe und gleichzeitig dachte, wenn ich mich jetzt trenne, ich werde für immer alleine sein. Ich dachte wirklich, ich werde für immer alleine sein. Ich werde nie wieder jemanden kennenlernen, der mich liebt. Und deswegen bin ich halt auch 2 Jahre in dieser Beziehung geblieben.
Weil die Person auch so eine Lücke gefüllt hat, die gefüllt werden musste. Ne? Und zwar
voll.
So deinen Selbstwert und deine Selbstakzeptanz.
Ganz genau das. Und ich halt auch noch nicht das stabile Umfeld hatte und die stabile Community hatte, die das vielleicht hätte auffangen können. Mhm. Ja, und ich muss schon sagen, rückblickend eigentlich die großen, großen Red Flags, die waren, also die gingen sehr bald eigentlich los. Also wirklich ab dem ersten Monat, würde ich sagen, hat sich das sehr schnell eigentlich so gezeigt. Und trotzdem, ja, dachte ich halt, wie ich auch vorher beschrieben habe, dass es sehr vielen so geht, irgendwann wird es besser werden. Und ich habe es krass verstehen können, warum das so ist. Mhm. Ich konnte verstehen, dass sie super schlimme Erfahrungen gemacht hat, die dazu geführt haben, dass sie super misstrauisch ist und so weiter und so fort. Und dachte irgendwie auch so ein bisschen selbstüberschätzend, ich könnte ihr da irgendwie helfen.
Mhm. Das denkt man oft, glaube ich. Ne?
Ich glaube auch.
Ich kann die Person sein, die sie ändert.
Ja, ja, ganz genau. Ja, pure Selbstüberschätzung. Mhm. Leute, ihr könnt es nicht.
Nee. Ich finde es auch, es ist so ein gemeiner Teufelskreis, dass man das gerade so, keine Ahnung, verunsicherte Menschen oder auch Menschen mit einer psychischen Vorbelastung oder sowas so zusätzlich anfällig sind, in solchen Dynamiken zu bleiben.
Total, ja.
Das ist so
das
gemein.
Das ist leider so. Ja, ja, voll.
Wir hören jetzt in die Sprachnotiz vom Anfang nochmal rein. Darin wird konkret Gewalt geschildert. Wenn ihr es nicht hören mögt, skippt die nächste Minute.
Ich war 8 Jahre in einer Beziehung, in der ich psychische Gewalt erlebt habe. Vor allem in Form von Kontrolle und Drohungen. Dabei wurde mein Handy und mein Alltag kontrolliert. Und wenn da irgendwas nicht gepasst hat, folgten eben Drohungen, dass sie sich selbst was antut oder mir schadet. Die Konflikte sind immer relativ schnell eskaliert und wurden zum Teil auch gewaltvoll. Und ich eher handlungsunfähig und habe dann immer so einen Freeze-Modus erreicht. Und ja, auch insgesamt mich einfach sehr isoliert auch von Familie und Freunden. Ich habe mittlerweile eine PTBS diagnostiziert bekommen, merke das auch immer noch stark so in sozialen Situationen, dass ich die schwer aushalten kann, so enge Gefühle bekommen, die dann abbrechen muss oder ganz vermeide und einfach extrem erschöpft bin und Tage brauche, um mich wieder zu erholen. Und selbst meine neue gesunde Beziehung fühlt sich oft wie Chaos an, weil ich das erst lernen muss, wieder diesen Raum zu haben, ohne und ja, um mich gleichzeitig sicher zu fühlen.
Mhm. Danke fürs Teilen. Kurz für die Klubis da draußen. PTBS bedeutet posttraumatische Belastungsstörung, ist praktisch eine Symptomatik, die auftritt infolge von traumatischen Ereignissen und auftreten kann. Keine Ahnung, was sie dazu ehrlich gesagt sagen soll. Ich bin irgendwie immer wieder schock, wenn man das so kompakt erzählt bekommt. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass wir es erzählen. Und ich finde es auch wichtig, dass wir solche Geschichten uns anhören und uns auch immer wieder vor Augen führen, dass eben emotionale Gewalt genauso gewaltvoll ist. Und das merkt man ja daran, dass die Person eine PTBS entwickelt hat.
Mhm. Mhm. Ja, und jetzt in einer neuen Beziehung, die halt gesund scheint, erstmal überfordert damit auch ist. Mhm. Warum ist es gerade so anders? Ne? Warum ist mein Nervensystem nicht so auf Überlebensmodus, sondern ich genieße den Moment und muss nicht irgendwie, keine Ahnung, darauf achten, dass mein Partner, meine Partnerin ausrastet im nächsten Moment.
Ja, ja, total.
In der nächsten Sprache, ihr hört eine Person, die krasse Gewalt erlebt hat und auch tatsächlich versucht hat, mehrmals die Situation zu verlassen, aber dann immer doch geblieben ist.
Also ich war circa 1,5 Jahre in einer Beziehung, die stark von psychischer und physischer Gewalt geprägt war. Ich wurde kontrolliert, immer mehr isoliert und gewalttätige Übergriffe nahmen zu. Irgendwann fing sie an, nach den gewalttätigen Übergriffen Einsicht zu zeigen, dass sie Therapie machen will und hat mich dann auch gebeten, ihr zu helfen, einen Platz zu suchen, da sie es alleine nicht schaffen würde. Aber ein paar Tage später wollte sie dann immer nichts mehr davon wissen. Ich wollte oft gehen, aber weil ich mich geschämt habe und das Gefühl hatte, dass da niemand mehr ist, an den ich mich wenden kann, blieb ich. Und zudem redete ich mir eben auch ein, dass es ja vielleicht doch noch besser werden würde. Naja, turns out, dem war nicht so. Rausgekommen bin ich dann durch eine gemeinsame befreundete Person, die gemerkt hatte, dass was nicht stimmt und mir dann heimlich geschrieben hat und mich dabei unterstützt hat.
Ja, krass irgendwie. Also gut, dass die beiden Personen dann am Ende doch rausgekommen sind. Und mir fällt halt direkt eine Gemeinsamkeit auf zwischen den beiden Geschichten, nämlich die Isolation und die Kontrolle.
Mm, total. Und auch diese Schwierigkeit, sich zu lösen, dass es auch sehr häufig eben mehrere Versuche braucht und nicht nur diesen einen Entschluss, sondern von dem Moment des Entschlusses, dass es häufig noch ein langer Weg ist, bis es dann wirklich auch zu einer Trennung kommt.
Mhm.
Ja. Ja, und wir hören auch, es wird einem schon dann auch Hoffnung gemacht, ne? Mhm. Also es wird gesagt, ey, ich merke, ich verhalte mich scheiße, ich werde mich ändern.
Ja, ja, total.
Und dann denkt man sich so, gut, komm, ich gebe dir eine Chance. Ja. Und das wiederholt sich die ganze Zeit, sodass die erste Sprachnachricht, also die erste Person von der ersten Sprachnachricht, 8 Jahre in dieser Beziehung war. Und die zweite Person es erst rausgeschafft hat, als eine Freundin gecheckt hat, was da eigentlich abgeht. Mhm. Also wirklich, bless an die Person, die dir rausgeholfen hat, und bless you, dass du gecheckt hast, in was für einer Situation du da drinnen bist. Mhm. Was ja auch oft passiert, ist dieser Freeze-Moment. Also es passiert eine Situation, keine Ahnung, Partner, Partnerin wird richtig laut und man ist komplett überfordert damit und gleichzeitig auch irgendwie handlungsunfähig. Damit überlässt man dann natürlich dem Partner oder der Partnerin diese ganze Situation und weiß gar nicht, was man jetzt tun soll.
Ja.
Wie soll man sich da verhalten? Wie siehst du das?
Naja, also erstmal kann man das in dem Moment nicht wirklich beeinflussen, weil es ja eine unbewusste Reaktion deines Körpers ist, der ist in Gefahr und dann entweder er freest oder versucht zu flüchten. Oder es gibt ja auch noch Fawn, das finde ich auch super wichtig, darüber zu sprechen. Das ist so eine Reaktion, wenn man dann sogar besonders freundlich und zugewandt wird, weil man sich selber schützen will, weil man Angst hat, wenn ich jetzt zum Beispiel schreie, dann passiert mir was Schlimmes. Also lächle ich und werde ganz lieb und zugewandt. Und das ist einfach eine Reaktion des Körpers, um dich zu schützen in Gefahr.
Wir haben jetzt schon gecheckt, es gibt echt viele verschiedene Formen von Gewalt.
Mhm.
Danke dir auch fürs Erklären. Ich glaube, viele Clubbies haben gerade so realisiert, was da überhaupt alles in einer Beziehung schieflaufen kann. Wie kann man sich denn davon dann lösen? Wie mache ich Schluss, wenn ich das nicht nur realisiere, sondern auch merke, ich will jetzt hier weg?
Ja. Ja, also genau, wie ich gerade schon meinte, meistens ist es nicht dieser eine Entschluss und dann ist man so, okay, let's do it. Sondern man braucht schon auch eine Zeit, um diese Kraft in sich zu sammeln, dieses Selbstvertrauen, dass man das auch schaffen kann. Und im besten Fall hat man natürlich Freundinnen, mit denen man sprechen kann und die einem helfen und die mit einem gemeinsam auch überlegen, wie kann das auch aussehen. Also die Frage ist auch, wohnt man vielleicht sogar schon zusammen? Dann ist es natürlich auch nochmal viel schwieriger. Es gibt auch Beratungsstellen, das ist super wichtig. Es gibt leider viel, viel, viel zu wenige, aber es gibt sie.
Packen wir euch in die Show Notes.
Ja, genau. Und wichtig ist auch, wenn die Beratungsstelle nicht in deiner Stadt ist, dann kann man auch anrufen. Ganz, also die meisten Beratungsstellen machen telefonische Beratung oder E-Mail-Beratung. Das ist anonym, das kostet nichts. Und die können einen auch wirklich begleiten. Man kann da auch nicht nur einmal anrufen, sondern man kann mit denen auch wirklich so einen Prozess begleiten lassen, dass sie dafür sorgen, dass man sicher ist bei so einer Trennung, weil so Trennungen häufig halt auch die Momente sind, wo so eine Gewalt nochmal komplett eskalieren kann.
Es ist ja auch häufig so ein Täter-Umkehr-Reflex zu sagen, okay, aber warum ist die Person denn nicht einfach gegangen?
Ja, total.
Warum fällt es einem denn so schwer zu gehen?
Also einerseits sicherlich diese Hoffnung, über die wir gesprochen haben, dass das irgendwann noch besser wird. Dann, wenn du zum Beispiel schon komplett isoliert bist, du dich vielleicht ein Jahr nicht mehr bei deinen Friends gemeldet hast aufgrund dieser Beziehung, ist es eine ziemlich große Hürde, dann anzurufen und zu sagen, hör mal, ich brauche jetzt deine Hilfe.
Mhm.
Und viele sind dann eben schon sehr isoliert und der Selbstwert ist komplett im Keller. Das macht es auch super schwer, dann dieses Selbstvertrauen in sich zu finden, dass man es schaffen kann und dass man auch alleine ohne diese Beziehung ein gutes Leben haben wird und das überhaupt überleben wird und so. Plus eben auch, ich glaube, viele spüren eben auch, dass eine Trennung häufig eine Eskalation der Gewalt bedeutet. Und das ist einfach auch, das ist einfach so, dass es ein sehr gefährlicher Moment auch sein kann. Und das spürt man natürlich auch. Und insofern ist es auch gut, sich darauf gut vorzubereiten und sich gut zu überlegen, wie trenne ich mich und gibt es irgendwie Dinge, die mich dabei unterstützen können oder Menschen? Ja.
Voll.
Jetzt, wo du gerade Menschen ansprichst, was kann man denn tun, wenn man merkt, ich habe das Gefühl, eine Freundin von mir ist vielleicht in einer unguten Dynamik?
Ja, richtig schwierig, weil was natürlich passieren kann, wenn man das anspricht, ist, dass die andere Person sofort zumacht und das negiert, sagt, nee, das stimmt nicht, du bildest dir das noch ein und sich dann halt von allem distanziert. Und gleichzeitig ist es super wichtig, das zu benennen. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, das zu benennen und gleichzeitig immer klar zu machen, ich verurteile dich nicht dafür und du kannst immer zu mir kommen, egal wann. Und ich setze dich aber auch nicht unter Druck und ich habe Verständnis für dich und ich gebe dir nicht die Schuld. Also irgendwie Dinge klar benennen und gleichzeitig auch die Geduld aufbringen, dass es halt sehr lange dauern kann.
Mhm.
Und einfach zu zeigen, ich bin da für dich, du kannst mich immer anrufen. Weil in dem Moment, wo die Person sich verurteilt fühlt oder sich irgendwie beschämt fühlt oder irgendwie das Gefühl hat, du willst die Person zwingen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie sich einfach nicht mehr melden wird.
Ja. Also ich war auch schon mal in so einer Dynamik und ich hätte auf jeden Fall eher die Freundschaft abgebrochen.
Ja.
Ja. Und ich weiß im Nachhinein auch, dass es meinen Friends, gerade in meinem direkt engen Umfeld, sehr, sehr, sehr viel abverlangt hat, sich diese Stories immer wieder reinzuziehen. Mm. Und auch, dass sie irgendwann gesagt haben, so, Mann, Sophia, ich kann dir nichts mehr dazu sagen. Ja. Und ich verstehe das auch voll. Total. Aber ich glaube, die Alternative wäre halt gewesen, die hätte Sachen nicht mehr erzählt.
Voll, ja.
Und dann ist es besser, dass du checkst, ich habe hier so ein Sicherheitsnetz, das für mich da ist und mich auffängt.
Total.
Auch wenn man eine Story 5-mal erzählt.
Mhm. Ja.
So. Und Thema Reflexion. An die ganzen Täter und TäterInnen, wenn ihr jetzt durch die Folge gecheckt habt, oh warte, das sind Verhaltensmuster, die mache ich, aber eigentlich will ich das gar nicht und eigentlich ist es voll scheiße für andere Personen. Ihr könnt euch auch da melden, an diese ganzen Beratungsstellen. Die beraten euch, die bieten euch Hilfe an und ihr reflektiert dann euer Verhalten und geht hoffentlich in der nächsten Beziehung mit anderen Verhaltensmustern rein.
Ja.
So macht ihr nicht nur euer Leben einfacher, sondern das eures Partners und eurer Partnerin auch. Boah, wir haben aber durch die Folge jetzt wieder, ich finde, so eine neue Ecke beleuchtet, ne? So eine Ecke, die ich wahrscheinlich sonst, ich hätte nicht viel darüber erfahren. Deswegen liebe ich es immer hier zu sitzen und unsere Clubtür jeden Mittwoch aufzumachen.
Ja, danke, dass du da warst und so viel mit uns geteilt hast.
Vielen Dank für das schöne Gespräch mit euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mhm. Also erstmal, bless your soul.
Dankeschön.
Bless your outfit.
Dankeschön.
Das muss nochmal erwähnt werden.
Die richtigen Dinge.
Und ich habe gehört, da kommt noch ein Buch von dir.
Ja.
Mach mal die Promo-Schelle.
Ja, ich habe einen Roman tatsächlich auch zu dem Thema geschrieben. Da geht es auch unter anderem um Gewalt in einer lesbischen Beziehung und auch sehr, sehr doll um das Thema Freundinnenschaft. Also es geht um drei Freundinnen und auch ganz doll die Frage, was macht es mit deren Freundschaft und wie gehen die damit um? Und das erscheint Anfang 2027, also in einem knappen Jahr, bei Suhrkamp.
Ich finde es so schön, dass du dem Thema so viel Raum gibst und so viel Sichtbarkeit dafür schaffst. Danke dir und wir machen nächste Woche mit einem anderen Thema weiter, würde ich sagen.
So nämlich, aber für heute machen wir die Clubtür erstmal wieder zu. Und ihr könnt natürlich die Clubtür jederzeit wieder aufmachen und zwar auf unseren Socials. Mhm. Da nehmen wir auch fleißig Social Media Content mit hier auf. Es lohnt sich also vorbeizuschauen. @willkommen im Club heißen wir da. Und sonst Kuss auf die Nuss und bis denn.
Bis denn. Tschüssi.
Tschüss.
Wenn ihr Lust auf richtig gutes Entertainment habt, dann haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
Eva Schulz und Ralf Kaspers machen eine Game-Show und zwar als Podcast. In Battle of the Nerds treten die beiden gegeneinander an. Eva und Ralf wollen zu echten Nerds werden. Und zwar in den größten Film- und Serien-Franchise, die wir kennen. Herr der Ringe, Marvel, Star Trek. You name it.
In jeder Folge nehmen sich Eva und Ralf ein neues Fandom vor und laden sich dazu die größten Nerds des Landes ein. Es gibt dann drei Spielrunden, in denen die beiden von ihren Nerds gecoacht werden und so viel Wissen aufsaugen müssen, wie es nur geht. Also, sie gehen wirklich tief rein ins Rabbit Hole.
Und im großen Finale erfahren wir dann, wer innerhalb einer Folge zum größeren Nerd geworden ist, Eva oder Ralf. Die Punkte zählt übrigens Shownotar Nils Bockelberg. Und mitraten können wir alle.
Battle of the Nerds hört ihr überall, wo es Podcasts gibt und vor allem in ARD Sounds. Redaktion Franziska Bohn, Marion Lichtenauer und Nina Lenz.
Produktion Tino Keck, Simone Hundrieser.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
Grafik Vera Johansen, Veronika Grenzebach, Eva Barreuter.
Social und Community Management Daniel Tonnerleiver und Kevin Nitsch.
Dieser Podcast ist dank deines Rundfunkbeitrags werbefrei.